أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 40-48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى sagt: O ihr Kinder Israels, erinnert euch oder gedenkt meiner Wohltat euch gegenüber, die ich euch wohlgetan habe, und erfüllt und haltet meinen Vertrag und meine Abmachung ein, und ich werde meine Abmachung mit euch einhalten, und mich allein sollt ihr fürchten, sollt ihr Ehrfurcht haben. Hier wird Bani Israel angesprochen, also ein neues Thema beginnt. Bani Israel, Bani heißt Kinder, und Israel, Israel ist der Titel von Jakob alayhi salam, der der Sohn von Ishaq war, der der Sohn von Ibrahim alayhi salam war. Also Jakob ist mit anderen Worten der Enkel von Ibrahim alayhi salam. So beginnt also die Geschichte von Bani Israel mit Ibrahim alayhi salam und noch genauer genommen mit Jakob alayhi salam, dessen Titel Israel war. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Israel, das Wort Israel bedeutet der Diener Allahs. Bani Israel wird auch Yahud genannt, Juden. Und das soll Allahu A'lam nach dem ältesten Sohn von Jakob a.s., Yahuda, der Yahuda hieß. Jakob a.s. hatte 12 Söhne und der älteste soll Yahuda geheißen haben. Und nach ihm wurde dann dieses Wort, entstand dann Yahud, die Juden. Und im Koran werden sie mit beiden Titeln benannt. Mit Bani Israel und auch mit Alladine Hadu, also die Juden wurden. Wir können sie auch Ahlul Kitab nennen und dann fallen natürlich dann auch die Christen in diese Benennung rein. Sie sind eines der ältesten Völker, die Bücher und Propheten von Allah erhielten. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, wir wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam stammt eigentlich aus Mekka, lebte dort als Prophet circa 13 Jahre und wanderte dann aus, die Hijra, was wir Hijra nennen, nach Al-Medina. Und dort waren schon seit Generationen einige jüdische Stämme ansässig. Also in Medina gab es nicht nur Mushrikin, Araber, sondern auch jüdische Stämme, also Stämme aus Bani Israel, wie Banu Nadir oder Banu Qurayza und andere. Und auch unweit von Medina entfernt, in einem bestimmten Gebiet, das Khaybar genannt wird, gab es auch jüdische, oder Khaybar selbst war eine jüdische Siedlung. Das heißt also, der Prophet sallam war in Medina zum ersten Mal, geriet er in Kontakt, die Muslime, mit Juden, mit Bani Israel, Menschen. Und dann wurde dann auch nach der Hijra ein Vertrag mit ihnen aufgesetzt und diese Geschichte ist noch lang. Inshallah werden wir das, je nachdem welche Ayah die Tafsir dazu benötigt, das noch genau besprechen. Jetzt nur nochmal zu Bani Israel, eine kurze ein geschichtlicher Überblick über die Geschichte von Bani Israel, damit wir, also wir werden jetzt nicht tief in die Geschichte reingehen, nur kurz einen Überblick verschaffen, damit wir diese Ayat ein bisschen besser vielleicht verstehen können. Also in Medina war der erste Kontakt mit Juden, also mit Ahlul Kitab. Bis dahin in Mekka gab es nur Mushrikin, gab es nur Ummiyin, also Analphabeten, die Mushrik waren. Und Ahlul Kitab, also Bani Israel, Juden, kam zum ersten Mal dann der Kontakt in Medina, nach der Auswanderung. Das erklärt auch, warum viele Ayat in den medinensischen Suren über Juden oder über Christen behandeln. Jakob a.s., der Sohn von Ishaq, bewohnte ursprünglich Philistin, also Palästina. Und man sagt, dort musste dann er und seine 12 Söhne, also sein Stamm, mussten wegen einer Hungerzeit dort rausgehen und sie gingen nach Misr, wo Yusuf a.s. schon eine sehr gute Position innehatte. Das werden wir in Surah Yusuf nochmal genauer lesen. Dort lebten sie eine gewisse Zeit gut und sie vermehrten sich auch rasch und aus diesen 12 Söhnen wurden rasch 12 Stämme. Die Stämme von Bani Israel. Ja, man sagte die jüdischen, hebräischen Stämme. Dann kam es nach einer gewissen Zeit, nach einigen Generationen, wurde der Zustand von diesem Bani Israel immer schlechter und schlechter, bis dass ein Pharaon, also ein Pharao, der ein großer Tyrann war, alle ausländischen Menschen in Misr versklavte. Dann kam es sogar so weit, dass er die erstgeborenen Söhne oder die Söhne von Bani Israel, von den Ausländern quasi in Misr, töten ließ und die Frauen versklaven ließ. Das werden wir im Koran auch noch zusammen lesen. Er versklavte also erstmal die Bani Israel, und von nun an war also Bani Israel ein Volk, das unter der Sklaverei lebte, das in der Sklaverei von Misr gefangen war. Allah subhanahu wa ta'ala schickte dann, um Bani Israel zu befreien, Musa alayhi salam, Moses. Bani Israel wurde befreit, durch verschiedene Wunder wurde ihnen geholfen, wie die Spaltung des Meeres. Und sie kamen also zurück nach einer langen Geschichte, wie gesagt, wir gehen hier nur kurz darüber, kamen also nach dieser langen Geschichte zurück nach Philistin. Auf dem Weg nach Philistin sind auch noch einige Dinge passiert. Erstmal mussten sie Pharaon loswerden. Dann war Musa a.s., wie wir im Koran lesen werden, für 40 Tage bei dem Berg Tur, wo er mit Allah subhanahu wa ta'ala sprach. Und Bani Israel verfiel wieder in Götzendienerei, während er weg war. Ja, diese Geschichte mit dem Kalb, die wir auch noch zusammen lesen werden. Und als Strafe für all ihre Vergehen mussten sie 40 Jahre in der Wüste hin und her gehen, ohne zu ihrem Ziel nach Philistin gelangen zu können. Hier noch andere Vergehen, die wir auch noch genau besprechen werden. Und erst unter Yushe bin Nun, also die nächste Generation, Musa a.s. Starb dann in dieser Zeit, in diesen 40 Jahren. Und erst unter Yushe bin Nun, heißt es in Tafsir, wallahu alam, also in der nächsten Generation, kamen sie also nach Philistin. Dort ging es, also sie hat, das war jetzt also ein Volk, das einen Propheten schon hatte, Musa a.s. Sie waren also befreit worden durch verschiedene Wunder. Sie hatten persönlich mit eigenen Augen verschiedene Wunder bezeugen können und kamen dann also in ihre alte Heimat Philistin zurück. Und dort ging es ihnen dann einige Generationen sehr gut. In religiöser Hinsicht, Allah schenkte ihnen viele Propheten, und in weltlicher Hinsicht, sie hatten die Führung des Reiches in ihrer Hand. Ihr erinnert euch an die Königsherrschaft von Dawud a.s., an Suleiman a.s., der eine Herrschaft hatte wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Suleiman a.s. war von Bani Israel, und sein Volk, seine Untertanen waren auch Bani Israel, die Muslime zu ihrer Zeit. Das war ihr Prophet, und wir glauben natürlich auch und ehren diese Propheten. Nach und nach aber fiel das Volk, fielen diese Muslime, die wir heute Bani Israel nennen, oder deren nationale Zugehörigkeit Bani Israel ist. Diese Menschen fielen nach und nach aber in Ungehorsam, Sektierereien, in verschiedene Gruppierungen. Und es kam dann irgendwann so weit, dass das Reich Philistin in zwei Teile zerfiel, in Juda und Israel. Man sagt auch Judäa, aber Juda, wallahu alam, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, Juda und Israel. Und von da an fing diese Geschichte an, wie gesagt, wir gehen nur kurz darüber, dass andere Völker kamen und die Muslime, ich sage extra Muslime, damit wir uns vorstellen können, dass das wirklich, weil wenn wir Juden sagen, dann ist das für uns so fern, dann ist das so, dann hat das nichts mit uns zu tun. Aber subhanallah, das war Musa a.s., Suleiman a.s. und deren Anhänger, deren Folger, das waren Muslime, subhanallah, auch wenn wir sie Bani Israel nennen. Und andere Völker kamen also und griffen sie an, wie zum Beispiel 800 vor christlicher Zeitrechnung ungefähr die Assyrer, kurz danach oder einige Zeit danach die Babylonier griffen die Juden, die Israelis an. Und es geschah dann in all diesen Angriffen und Zerstörungen, dass ihr Tempel, der von Suleiman a.s. aufgebaut worden war, dieser berühmte Tempel, der auch in Sura An-Naml, glaube ich, erwähnt wird, dass der Tempel zerstört wurde. Also von fremden Völkern. Jetzt stellt euch mal vor, das war ihr größtes Heiligtum zu dieser Zeit. Stellt euch einmal vor, die Kaaba würde von fremden Völkern zerstört werden. Was für eine große Prüfung. Subhanallah. Und ihr Tempel wurde also zerstört. Die viele, viele Gelehrte wurden getötet. Und die Tora-Kopien, die sie halt hatten, wie wir jetzt Koran-Kopien haben, wurden massenweise verbrannt. Also es war wie ein kleiner religiöser Untergang, denn ohne Gelehrte, ohne Tempel, ohne Buch ist ein Volk in alle Winde zerstreut und die Religion kann nicht mehr authentisch bleiben. Und so ging diese Geschichte weiter. Irgendwann kamen sie dann, also Israel, unter die römische Herrschaft, unter das römische Joch, und sie wurden immer weiter auch gequält und vertrieben und zu Sachen gezwungen, die mit ihrer Religion unvereinbar waren. Also das müsst ihr selber in der Geschichte nochmal detailliert nachlesen. Und schließlich kam es dann so weit, dass sie ca. 70 nach christlicher Zeitrechnung, 70, 100 nach christlicher Zeitrechnung, immer noch unter der römischen Herrschaft waren. Und dann die Juden wegen verschiedenen natürlich, Allah lässt nichts umsonst zu, und Allah subhanahu wa ta'ala wird ein Volk, das er liebt, natürlich nicht umsonst einfach so prüfen, aber dazu kommen wir noch. Kam es auf jeden Fall dazu, dass die Juden komplett aus Palästin ausgerottet wurden. Also dieses große Exil, von dem wir in der Geschichte auch schon immer wieder gelesen haben. Und zu dieser Zeit geschah es also, dass die Juden und viele jüdische Stämme hier und da auswanderten, viele nach Europa, viele in die arabische Welt. Und das war also die Zeit, wo einige Stämme nach Medina kamen. Das erklärt auch, was diese Banu Qurayda und diese jüdischen Stämme in Medina treiben, was ja ein rein arabisches Fleckchenland ist. Und seitdem konnten sie nie wieder, also in Massen, nach Palästin zurück, bis 1948, wo sie wegen gewisser Umstände oder mit Hilfe von Supermächten von überall her gesammelt und wieder nach Palästin geholt wurden. Ja, das ist nur ein kurzer Überblick, damit wir die Ayat ein bisschen besser verstehen können. Und natürlich, was wir nochmal festhalten wollen, dass wenn ein Volk sein religiöses Buch verliert, also verbrannt wird, man sagt, es gab so wenig Toras und so wenig Gelehrte, dass wirklich die Religion, das Wissen über die Religion verloren ging. Also Allah sandte dann irgendwann einen Propheten, der aus seiner Erinnerung die Tora wieder ein wenig aufschrieb. Also viel, viel von dem Original ging verloren, von der wahren Religion ging verloren und damit auch viel von der wahren Aqida, von den Glaubensinhalten an Akhira zum Beispiel, was wir gleich noch durchlesen werden. Nach Ansprechen von allen Menschen also, ihr erinnert euch an die letzten paar Ayat, die wir gelesen haben, und an die Geschichte von Adam a.s., der ja Vater der gesamten Menschheit ist, wird jetzt also eine bestimmte Buchreligion angesprochen. Und es wird ihr gesagt, dass auch heute noch, wenn ihr Allahs Gabe oder Gnade erhalten wollt, dann müsst ihr das und das tun, also wahre Muslime sein, diesen Propheten unterstützen, etc. Und für uns ist auch wichtig, dass wer ein wahrer Muslim sein will, wer ein wahrer Gläubiger sein will, wie wir in Surat al-Fatiha ja Allah Ta'ala bitten, ihdina as-sirata al-mustaqim, leite uns auf den geraden Pfad, auf den geraden Weg, der ist immer darauf bedacht, aus den Fehlern von anderen eine Lehre zu ziehen. Ja, die Sichtweise oder der Blick eines Gläubigen ist immer der Blick der Lehre. Er zieht Lehre aus allem, was er sieht. Ja, wenn wir noch inshallah in Tafsir dazu kommen, gibt es verschiedene Beispiele im Koran auch dafür, wie sogar Propheten Lehre ziehen aus dem, was sie sehen. Und direkt danach handeln. Aus dieser Lehre direkt etwas lernen und danach handeln. Wie zum Beispiel, ich sage euch nur ein Beispiel, wie Zakaria a.s., als er bei Maryam a.s. Eintritt und er sieht dort Früchte. Und er sagt, woher hast du diese Früchte? Weil diese Früchte dürftest du dieser Zeit gar nicht bei dir geben. Und sie sagt, Allah versorgt, wen er will. Und er zieht direkt eine Lehre daraus, er ist Prophet. Und Maryam ist ihm, was die Stellung angeht, unterlegen. Also steht unter ihm, er ist Prophet und sie ist ein kleines Mädchen, die, man wusste ja nicht, dass sie bald die Mutter von einem Propheten sein wird. Und er zieht direkt Lehre aus diesem Ereignis und sagt, mach direkt Dua, oh Allah, ich bin zwar alt, meine Frau ist unfruchtbar, aber ich bitte dich um eine rechtschaffene Nachkommenschaft. Also wenn sie Früchte haben kann, obwohl die Umstände es nicht erlauben, dann kann ich auch Nachkommen haben, obwohl meine Umstände es auch nicht erlauben. Also diese Lehre hat er direkt daraus gezogen und genauso ist ein Vorbild für uns, der Blick eines Gläubigen sollte immer der Blick eines Lernenden sein. Er sollte lernen aus allem, was er sieht und daraus eine Lehre ziehen und sich zum Besseren ändern. Und besonders wenn die Israel ist für die Muslime, wie wir auch in verschiedenen Hadithen noch lernen werden, wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam ungefähr sagt, dass ihr werdet den Bani Israel folgen, Schritt für Schritt, bis dass einer von ihnen etwas Unmögliches tut. Ich glaube im Hadith heißt es, in die Höhle einer Eidechse kriecht, so ungefähr. Das wird es einen von meiner Umma geben, der das ihm nachtut. Obwohl es so eine dumme Tat und so unvernünftig ist, aber es wird jemanden geben von der Umma, der das ihm gleich tut. So ungefähr, wir kommen noch genau dazu, inshallah, zu diesem Hadith. Und das heißt also, dass wir uns also vor diesen Fehlern unserer Vorgänger, warum sage ich Vorgänger? Weil das Volk ist, das vor uns Bücher und Propheten von Allah erhielt. Vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam und vor dem Koran hatten sie die Bücher von Allah erhalten. Und sie hatten die Propheten, oder die Propheten kamen aus ihren Reihen, aus Bani Israel. Und sie sind also in dieser Hinsicht Vorbild für uns, insofern, dass wir uns ihre guten Eigenschaften übernehmen müssen und ihre schlechten Eigenschaften, über die Allah SWT uns einiges berichten wird im Koran, von ihnen uns hüten müssen und immer daran denken müssen, dass wir nicht denselben Fehler machen und dann auch dieselbe Konsequenz erleiden müssen, nämlich, dass wir als Maghdub alayhim gekennzeichnet werden. Und Allah bewahre uns. Maghdub alayhim, wie es in Surat al-Fatiha heißt, die Allahs Zorn auf sich geladen haben. Und wir haben in Tafsir gelernt, dass es damit angedeutet wird, dass die Juden damit gemeint sind. Weil im Koran auch steht, dass Allahs Ghadab auf sie herabkam. Wie es dazu kam, das werden wir jetzt alles inshallah Schritt für Schritt zusammenlesen. Und natürlich spricht Allah SWT über die schlechten, über die Fehler oder schlechten Eigenschaften von den Bani Israel, nicht um sie zu erniedrigen oder nur damit wir uns daran erfreuen können, dass guck mal, wie schlecht die sind und Alhamdulillah, wir sind ja so fromm, subhanallah, nicht im Koran, ist sinnlos, sondern jeder Vers im Koran ist Hudan lil Muttaqin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Als allererstes. Und dann erst vielleicht ein Anruf oder ein Aufruf zum wahren Glauben an Bani Israel. Oder natürlich beides. Beides. Ein Aufruf an den wahren Glauben für Bani Israel und gleichzeitig auch für uns, Hudan lil Muttaqin, eine Rechtleitung. Bani Israel hatte viele, viele Propheten. Also eine, man sagt in einigen Rewayat, dass ca. 4000 Propheten allein zu Bani Israel gesandt wurden. Also auf ihren Reihen. Ja, wenn wir nur denken, so fahren wir an diese gesamte Familie von Ibrahim a.s. Das sind ja schon Propheten nach Propheten, also Ibrahim a.s., Ishaq, Jakub, Yusuf, Suleiman, Dawud, Musa a.s. All diese Propheten, die wir aus dem Koran nur kennen, und es gab bestimmt noch einige andere. Und das ist wahrlich eine Auszeichnung von Allah und eine große Gnade von Allah, dass er jemanden so viele Propheten immer wieder schenkt. Surat al-Baqarah wurde in Medina offenbart. Und noch ein weiterer Gedanke, dass bei den Arabern der Jahiliyyah, also die Araber, die zu der Zeit lebten, als der Koran offenbart wurde, hatten Bani Israel, somit auch diese Stämme von Bani Israel, die in Medina sesshaft waren, ein gewisses Gelehrten-Image. Wir wissen, die Araber waren selbst ein Analphabetenvolk. Also hier und da konnte mal jemand schreiben, aber an sich war es ein Volk von Analphabeten. Okay? Mushrikin, Götzenanbeter. Und Bani Israel waren Ahlul Kitab. Deren Gelehrte konnten lesen und schreiben, konnten verschiedene Sprachen sprechen, hatten eine lange Tradition hinter sich, hatten ein Buch, das sie seit einer langen Tradition schon bei sich bewahrten. Mit diesem Buch waren natürlich verschiedene Geschichten, Überlieferungen und Traditionen verbunden. Und das hatte ihnen ein religiöses, gelehrtes Image verschafft bei den Arabern. Es war sogar so weit, dass einige Araber auch sagten, dass ja, wenn Bani Israel diesen Muhammad s.a.w. akzeptiert, dann werden wir ihn auch akzeptieren. Weil das sind doch Gelehrte, die müssen das doch besser wissen und deswegen werden wir ihnen in dieser Hinsicht folgen. Ja, wie heute zum Beispiel auch, gibt es auch religiöse Leute, die haben ein bestimmtes Image. Ja, also die religiöse Schicht, zu der guckt man. Ja, wie reagiert die auf diese Sache? Dann folgen wir dieser Sache auch so. Jetzt hast du irgendeine neue Sache, Zinsen meinetwegen oder Musik hören, dann guckst du auf die religiösen Menschen, die Wissen haben, was sagen die denn dazu, und dann werde ich das auch so nachtun und das wird dann schon richtig sein. Ja, genauso war es also damals auch oder so ähnlich, dass diese Bani Israel ein Gelehrten-Image bei den Mushrikin-Arabern innehatten. Und wir müssen auch festhalten, dass hier also ab dieser Aya, und dieses Thema geht lange, also nimmt einen großen Teil vom ersten Juz ein, das Thema Bani Israel, deren Geschichte, dass hier mit Bani Israel nicht normale Leute, also so normale Leute halt, sondern ein von Allah geliebtes, auserwähltes Volk besprochen wird. Muslime, Söhne von Propheten. Bani Israel, also Bani Israel heißt ja wörtlich Kinder Israels, und wir haben gesagt, Israel ist Jakob, Kinder von Jakob a.s. Aber trotzdem, andererseits, kam auf sie Allahs Erniedrigung und Zorn herab. Und was dazwischen geschah, also von diesem Auserwähltsein bis hin zum erniedrigt und erzürnt sein, also über sie wird, auf sie kam Zorn, was dazwischen alles geschah, wie kam es dazu? Das ist ja kein Zufall oder kein nach Allah SWT Laune, Audhu Billah, dass es einfach so geschah. Was dazwischen geschah, wie es dazu kommen konnte und wie wir uns davor hüten können, das werden wir inshallah in diesen Ayat nachlesen. Allah sagt, ja, Bani Israel, oh, ihr Kinder Israel, wir wissen jetzt, damit sind die Juden, Bani Israel, die Kinder von Jakob und deren Nachkommen gemeint, die Stämme Israels. Uzkuru, erinnert euch. Uzkuru heißt sich an etwas Vergessenes erinnern, also etwas, was man schon vergessen hat, sich daran wieder erinnern, aber es heißt auch etwas, was man weiß, zu bewahren oder zu behalten. Wie zum Beispiel, wenn man hat Angst, den Schlüssel zu Hause zu vergessen, zum Beispiel, und man guckt immer wieder nach, ist der auch wirklich in meiner Tasche? Damit man es bloß im Kopf behält. Ja, das ist beides Uzkuru. Etwas Vergessenes erinnern und etwas im Kopf behalten. Gedenkt meiner Ni'ma, meiner Gnade. Ni'ma heißt Gnade, Wohltat, Geschenk, Auszeichnung. Das alles kommt in die Bedeutung von Ni'ma rein. Okay, also auch Auszeichnung. So wie man zum Beispiel jemand einen Preis verleiht. Ja, denkt man an so eine Goldmedaille oder an so eine Trophäe. Das wäre auch ein In'am, eine Auszeichnung, eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Gedenkt meiner Gnade, meiner Wohltat, allati an'amtu alaykum, die ich euch wohlgetan habe, wa aufu bi'ahdi, die ich euch wohlgetan habe. Was war das für eine Wohltat von Allah, die er hier erwähnt? Also, erstmal auch diese Anrede von Allah subhanahu wa ta'ala ist auf eine wunderschöne Art, erinnert sie nämlich, dass sie die Söhne von einem Propheten sind. Wir wissen, die Propheten sind von Allah auserwählte und von Allah geliebte Menschen. Also Allah liebt alle Propheten, er liebt sowieso alle gläubigen Menschen, aber besonders darunter die Propheten, weil sie die Besten der Besten sind, die Frömmsten der Frommen. Und Allah liebt die Propheten und dessen Sohn oder dessen Söhne seid ihr also. Jetzt zum Beispiel, wenn wir auch jemanden ermahnen, was guck mal, Maschallah, du bist Sohn von einem, der immer in die Moschee geht, und geh du doch auch in die Moschee. Das ist eine gute Art, jemanden zu erinnern und ihn an seine Wurzeln zu erinnern und an seine Herkunft zu erinnern und ihn somit zu ermahnen oder zu erinnern, dass er doch auch dieses Gute eingehen soll. Und das ist eine sehr schöne Art hier, dass Bani Israel so angesprochen wird, dass, oh Bani Israel, erinnert euch der Gnade, die ich euch wohlgetan habe. Also ihr seid Kinder von Jakob. Jakob hat Allah geliebt, hat ihm aufs Beste gedient. So tut ihr das auch so, wie euer Vorvater es tat. Ni'mati, meine Gnade. Welche Gnade hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen gegeben? In Sura 5, Vers 20 heißt es, wo Musa a.s. zitiert wird, als Musa nämlich zu den Bani Israel sagte, Ya Qawmi, o mein Volk, uzkuru ni'matallahi alaykum, gedenkt der Gnade von Allah auf euch, nämlich, weil jetzt kommt die Definition, was ist diese Gnade? Iz ja'ala fikum anbiya'a, als er in euch Propheten tat, also als er euch Propheten sandte, wa ja'alakum muluka, und er machte euch zu Königen, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, und er gab euch, was er keinem von den Welten gegeben hatte. Also er gab euch Wunder, die es vorher und auch danach nie wieder geben wird. Und er machte euch zu Königen. Er gab euch Propheten. Und in mancher Generation sogar beides. Wie Dawud und Suleiman a.s., die waren Könige, also weltliche Herrschaft, und sie waren auch Propheten, religiöse Herrschaft. Subhanallah. Und das wurde Bani Israel also beides gegeben. Sie hatten religiöse Höhe erreicht, den Gipfel von von dem, was man in der Religion erreichen kann, nämlich, dass man einen Propheten und auch noch direkten Kontakt zu Allah durch diesen Propheten, durch ein Buch erhält und auch noch weltliche Herrschaft und somit dann auch alle Mittel, die Religion aufs Beste zu verbreiten. Wenn Allah einem die weltliche Herrschaft schenkt, dann kann man die Religion aufs Beste verbreiten, denn du hast alle Mittel in deiner Hand. Und das schenkte Allah, also Bani Israel, und er gab euch, was er keinem von den Welten gab, denn zum Beispiel an all die Wunder, die Bani Israel gegeben wurden. Das Meer wurde gespalten. Manna und Wachteln kamen vom Himmel herab, als sie in der Wüste nichts zu essen hatten. Musa a.s. schlug mit dem Stock auf Felsen und es sprangen 12 Quellen hervor, weil sie nichts zu trinken hatten. Dann Bani Israel hatte noch weitere Wunder, dass, ich denke an die Geschichte mit dieser Kuh, wo die Kuh wieder, das werden wir nochmal genau nachlesen, inshallah, wieder lebendig gemacht wurde mit Allahs Erlaubnis. Das werden wir noch, inshallah, zusammen lesen. Und viele, viele andere weitere Wunder, die speziell zu Bani Israel, und denkt an jeden einzelnen Propheten, der zu Bani Israel gesandt wurde. Wie Dawud a.s., was für ein vorzüglicher Prophet. Wenn er Wikr machte, machten die Bäume und Vögel mit ihm Wikr. Und er war sehr mächtig, ein sehr guter Kämpfer. Er war sehr gerecht. Dann Suleiman a.s., er hatte Macht über die Dschinn und über die Tierwelt. Er verstand die Tiersprache. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Propheten, von dem ihr wisst, der hat Kontakt mit den Tieren und mit den Jinn. Und er baute einen Tempel, einen Palast, der beispielslos in der Geschichte ist. Also jetzt noch gibt es Geschichtsforscher, die sich nur vorstellen können, wie dieser herrliche Tempel wohl ausgesehen haben mag. Also das sind alles Dinge, die Bani Israel, Udkuru, Ni'amati allati an'amtu alaikum, diese Gnade, die Allah ihnen gab, das waren Muslime, dürfen wir nochmal nicht vergessen. Und Allah gab ihnen also so viele Ni'ma, so viele Gnaden und Gaben. Und deswegen sagt er jetzt, wa'aufu bi'ahdi. Ich habe euch doch so viel gegeben und immer nur Gutes gegeben und so viele Auszeichnungen, so viele Dinge, die sonst keiner hatte. So erfüllt doch den Vertrag mit mir. Erfüllt das Versprechen, das ihr mir gegeben habt. Was ist das für ein Vertrag? Aufu bi'ahdi. Aufu kommt von Wafa. Wafa heißt etwas vollfüllen, erfüllen. Ob es Vertrag ist oder es wird auch für die Lebenszeit manchmal gebraucht. Wenn man die Lebenszeit erfüllt, dann, was ist dann? Dann stirbt man. Also Mutawaffi sagt man auch für jemanden, der gestorben ist. Aufu heißt erfüllen, nämlich hier ist der Vertrag gemeint. Welchen Vertrag? In Surah Al-Ma'idah, Vers 12 heißt es, ich sage euch den Vertrag, وَلَقَدْ أَخَذَ Surah 5, Vers 12, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Und wahrlich, Allah nahm den Vertrag von Bani Israel, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا. Und wir erwählten von ihnen 12 Führer. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. Und Allah sprach, ich bin mit euch. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. Wahrlich, wenn ihr das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet, وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. Und ihr glaubt an meine Gesandten und ihr werdet sie ehren, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Und ihr gebt Allah ein gutes Darlehen, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Wahrlich, dann werde ich euch eure Sünden tilgen, وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Und ich werde euch sicherlich in Gärten einführen, unter denen die Flüsse fließen. Also, wenn ihr was macht, ihr verrichtet das Gebet, das ist also dieser Vertrag. Euer Vertrag, die Punkte, die ihr erfüllen müsst, ihr verrichtet das Gebet, ihr entrichtet die Zakat, ihr glaubt an meine Gesandten. Und das ist diesen Punkt, müssen wir hier dick unterstreichen. Und ihr ehrt sie und unterstützt sie. Also ihr glaubt an alle meine Gesandten, wie Isa a.s., wie Muhammad s.a.w. und natürlich davor die ganzen Propheten. Und ihr unterstützt und ehrt sie. Und dann erfülle ich auch meinen Vertrag. Ich werde euch eure Sünden verzeihen und euch in Gärten einführen, nämlich ins Paradies. Andere Gelehrte legen das genauer aus und sie sagen, in Ibn Kathir wird zum Beispiel gesagt, dass dieser Vertrag, den Allah von ihnen nahm, ist nämlich der Vertrag, der in der Tora schon genommen wurde. Also in der Tora, in ihrem Buch, wurde ihnen schon offenbart, dass Allah einen großen Propheten, nämlich Muhammad s.a.w., von den Nachkommen von Ismail a.s. senden wird. Und ihm sollen alle Menschen gehorchen. Deswegen, der Muhammad s.a.w. Gehorchen wird, Allah wird ihm die Sünden vergeben und ihn ins Paradies einführen und ihm zweifache Belohnung geben. Warum? Weil er auch an seine Propheten glaubte und auch dann an den letzten Propheten, also quasi zweifach Muslim wurde. Und darüber können wir jetzt einen langen Exkurs machen. Inshallah lest ihr vielleicht selber nach. Im Internet gibt es einige gewisse interessante Seiten oder auch das Buch Muhammad in der Bibel. Ja, dieses Buch zeigt auch viele Beweise, dass es in der Bibel, in der Tora, viele, viele Stellen gibt, in dieser veränderten Form sogar von der Tora, die eindeutig auf Muhammad s.a.w. hinweisen. Vielleicht, wenn wir inshallah demnächst Zeit haben, können wir das auch zusammen machen. Also, aufu bi'ahdi, glaubt an meine Gesandten. Wenn Muhammad s.a.w. kommt, der euch in der Tora schon prophezeit wurde, den ihr an gewisse Zeichen erkennen könnt, die ich euch in der Tora schon berichte, der schon euch prophezeit wird, dann, wenn ihr ihn unterstützt, ihn glaubt und richtige Muslime dann auch unter ihm auch Muslime werdet, dann werde ich euch eure Sünden vergeben und auch meinen Teil dieser Abmachung erfüllen. وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ. Und mich allein sollt ihr fürchten. Farhabun, Rahaba heißt Ehrfurcht, Furcht, in der auch eine gewisse Vorsicht ist. Also Ehrfurcht haben, fürchten. Allah allein sollt ihr fürchten. Und diese Eigenschaft ist sehr wichtig, um überhaupt einen Vertrag zu erfüllen. Ja, wenn man keine Ehrfurcht hat vor dem Vertragspartner, dann hat man auch keine Furcht, diesen Vertrag zu brechen oder nach eigenem Gutdünken zu verfahren. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. Und glaubt, was sollt ihr noch tun? Und glaubt an das, was ich herabgesandt habe, als eine Bestätigung für das, was mit euch ist. Also glaubt mit anderen Worten an den Koran, der ja das bestätigt, was mit euch ist, nämlich die Tora und auch natürlich die Bibel. Und es ja gar nicht befeindet oder sagt, ja, alle früheren Bücher stimmen gar nicht und ich bin jetzt das einzig Wahre. Nein, der Koran kommt ja und erzählt Geschichten von Isa, von Musa, von Suleiman und Dawud. Das sind alles Propheten, die wir lieben und ehren. Wir sagen ja, dass die Tora und die Bibel ursprünglich von Allah gesandt wurden. Nur, wir sagen auch, dass jetzt der Koran von Allah gesandt wurde und man ihm deswegen jetzt folgen soll. Ja, wenn man jemanden verleugnet, wenn du jemanden verleugnest, der dich unterstützt, dann verlierst du nur einen Freund. Jetzt zum Beispiel, stellt euch vor, zwei Wissenschaftler stellen eine These auf, und ein dritter Wissenschaftler kommt dann und sagt, ja, ich bestätige diese These. So, und die zwei ersten sagen dann, nein, 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 du lügst. Ja, was, die schaden nur sich selbst. Genauso sagt Allah hier subhanahu wa ta'ala auch, das glaubt doch an das, nämlich den Koran, an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der doch das bestätigt, was mit euch ist. Der sagt ja gar nicht, dass ihr auf Lüge oder auf Unsinn aufbaut. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Und seid nicht die ersten Glaubensverweigerer daran, nämlich an Koran und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also seid nicht die ersten, wo ihr doch nämlich gebildeter und wissender seid als die Araber, als die Analphabeten. Ihr habt schon ein Buch, ihr habt die Prophezeiungen, die klar und deutlich in euren Büchern stehen. Ihr müsstet es doch besser wissen. Seid nicht die ersten von Ahl al-Kitab, die Kufr an dieser Sache, an Koran, begehen. Denn das Propheten kommen, das war für die Araber vielleicht neu, aber für Bani Israel, sie wussten genau, was ein Prophet tut, wie ein Prophet sein muss, welche Bedingungen ein Prophet erfüllt. Subhanallah. Und sie erkannten jede einzelne an dem Propheten wieder. Das werden wir noch genau besprechen, inshallah. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Und verkauft oder erkauft meine Zeichen oder meine Verse nicht für einen geringen Preis. Mit diesem geringen Preis ist diese Welt gemeint. Das heißt jetzt nicht wirklich geringer Preis, also mit anderen Worten, wenn der Preis hoch ist, dann könnt ihr ruhig verkaufen. Nein, damit ist gemeint, dass selbst wenn ihr die ganze Welt bekommen würdet, wenn ihr diese Ayat dafür eintauscht, wäre es trotzdem gering. Denn die Wahrheit gegen Unwahrheit einzutauschen, ist ein schlechter Handel. Also ihr sollt nicht für einen Profit, der diese Welt betrifft, für Dunya-Profit, Allahs Zeichen austauschen. Also mit Handel ist hier der Austausch gemeint. Und damit ist Allahu A'lam gemeint, dass es in der Tora offensichtliche Prophezeiungen gab, die Gelehrten von Bani Israel genau kannten. Und sie, als sie dem Propheten Sallallahu nämlich gegenüber waren und sahen, dass diese Prophezeiungen auf ihn zutreffen, sie übersprangen, ließen sie weg oder änderten einfach diese Verse, in denen diese Prophezeiungen vorkamen, um ihre eigene Stellung nämlich zu sichern. Denn natürlich, wer hätte sie noch weiter als Gelehrte betrachtet oder als Ahl al-Kitab, wenn sie auf einmal einen fremden Propheten folgen? Ja, wir halten nochmal fest, Muhammad s.a.w. war nicht aus Bani Israel, er war aus Bani Ismail. Und die Juden hatten den letzten Propheten, der ihnen die Herrschaft und die religiöse Herrschaft, all das, was sie erhofft hatten, wieder zurückbringen sollte, hatten sie aus ihren eigenen Reihen erwartet. Oder wollten ihn aus ihren eigenen Reihen sehen. Ja, warum sollen wir einen von den Arabern folgen, einer von den Analphabeten, der auch noch uns für unsere Missetaten, wie wir gleich auch lesen werden, der uns auch noch für unsere Missetaten kritisiert? Dann müssen wir all das lassen, was wir zur Zeit schon zu Teil unserer Religion gemacht haben. Dann wird er ja quasi die Religion wieder reinigen von all dem, was wir an Erneuerungen da reingetan haben. Und all diese Befürchtungen hatten sie also und verleugneten also diese Prophezeiungen und den Propheten, obwohl sie es genau wussten. Warum? Für einen geringen Nutzen dieser Welt. Deswegen sagt Allah, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Tauscht nicht meine Verse für einen geringen Preis, nämlich einen Nutzen dieser Welt ein. Sei es eure Stellung, sei es Geld, wirklich in geldlicher, also in materieller Form, sei es irgendein Nutzen. وَلَا وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ. Und nicht allein sollt ihr Gottesfurcht haben. فَتَّقُونَ, haben wir schon das Wort öfters gehabt. Allah allein zu fürchten. Also wir merken ja auch, dass Allah immer wieder die Aqida, also diese Gottesfurcht nur vor Allah, Ehrfurcht nur vor Allah, dass er die Aqida von Bani Israel auch immer wieder gerade rückt. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Nächster Punkt. Und verkleidet, talbisu, verkleidet oder mischt. Talbisu, labasa heißt verkleiden, daher kommt das Wort auch libat, Kleidung, etwas verdecken, verkleiden. Verkleidet oder mischt nicht die Wahrheit mit dem Nichtigen. Nichtig ist ein bisschen unbekannt für uns, wir können auch sagen die Unwahrheit, das was keine Basis hat. Vermischt nicht die Wahrheit mit der Unwahrheit, nämlich, dass sie diese Prophezeiungen oder ihr Wissen über den Propheten, dass sie nämlich erkannten, dass er ein wahrer Prophet ist. Hier vor allem, wir sprechen jetzt mit den Gelehrten von Bani Israel. Das allgemeine Volk erkannte den Propheten nicht so einfach, weil sie kein Wissen über die Tora hatten. Aber die Gelehrten von Bani Israel, die wussten es besser und die waren auch die Eigentlichen, die die Wahrheit mit der Unwahrheit vermischten, indem sie sagten, nein, nein, diese Prophezeiungen sind nicht für ihn gemeint oder nein, nein, wir erkennen gar nicht, dass er ein wahrer Prophet ist. Oder auch andererseits, einige von ihnen sagten, ja, der ist ein Prophet, aber nur für die Araber. Nicht für uns. A'udhu billah. Und so vermischten sie die Wahrheit mit der Unwahrheit bis zur Unkenntlichkeit. Dass man nicht mal klar unterscheiden konnte, wo hört die Wahrheit auf und wo fängt die Lüge an. Und sie wussten, dass Rasulullah s.a.w. ein wahrer Prophet war. Dazu werden wir noch einige Überlieferungen lesen, inshallah. Sie erkannten ihn an seinen Zeichen, aber sie logen. Nein, nein, das ist kein Prophet. Wenn auch, dann nur für die Araber. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ Und ihr verschweigt oder verbergt die Wahrheit. Damit sind wieder dieses Wissen über die wahre Gesandtschaft des Propheten gemeint. Die Prophezeiungen, die sie in der Tora deutlich vor sich stehen hatten. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Und ihr wisst. Ihr lest die Tora, ihr lest diese Prophezeiungen. Ihr habt schon lange auf einen Propheten gewartet. Subhanallah, es gab eine Tradition bei Bani Israel, dass sie Dua, wenn sie Bittgebete machten, dann machten sie auf diese Art und Weise, das werden wir noch genau auch lesen, inshallah, in Surat al-Baqarah noch, dass sie Dua machten, ja Allah, bei dem Propheten, den du uns versprochen hast, subhanallah, hilf uns in dieser und dieser Angelegenheit. Also sie haben schon gewartet, es war Tradition bei ihnen, auf diesen gewissen großen Propheten zu warten, und als er dann kam und nicht ihren Erwartungen entsprach und eine Gefahr für sie darstellte, ja, weil jeder, der einem die Wahrheit ins Gesicht sagt, der stellt eine Gefahr für dich dar. Ja, uns geht's gemütlich mit all unseren Erneuerungen und unserer angeblichen Frömmigkeit, weil keiner nämlich merkt, dass wir eigentlich gar nicht religiös sind. Dass wir die wahre Religion eigentlich ignorieren, wo wir nur können. Aber wenn jemand kommt und uns das alles ins Gesicht sagt, dann ist uns das unangenehm. Dann wollen wir davon nichts hören. Dann wollen wir diesenjenigen nicht als wahrhaftig akzeptieren. Und das war auch eines der großen Probleme von Bani Israel. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Und ihr wisst. Und das macht das Ganze hier umso schlimmer, etwas Wissentliches tun. Etwas Schlimmes zu tun und das noch dabei zu wissen und trotzdem sich davon nicht abzuwenden. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Und verrichtet das Gebet und gebt die Zakat und verbeugt euch mit den sich Verbeugenden. Hier ist allgemein, natürlich Bani Israel soll auch beten, Zakat geben und Rukur, also sich vor Allah auch demütigen oder auch wörtlich sich vor Allah verbeugen, also den Rukur machen, das was sie im Gebet zum Beispiel machen. Und auch andererseits, also allgemein erstmal für Bani Israel, dass sie diese Taten tun soll, wie sie auch immer schon taten, wie es ihnen von ihren früheren Propheten auch schon befohlen wurde. Und auch andererseits, schließt euch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an, betet mit ihm, gebt ihm Zakat, also nicht ihm, also gebt der islamischen Herrschaft Zakat, entrichtet die Zakat, schließt euch den Reihen der Betenden an und macht Rukur mit den sich Verbeugenden. Also schließt euch dem Kreis der Muslime an, werdet Muslime, erkennt den letzten Propheten und akzeptiert ihn und ehrt ihn, so wie ihr in dem Vertrag mit Allah versprochen habt. Atta'muruna, jetzt wird ein bisschen härter kritisiert. Atta'muruna an-nasa bil birri, gebietet ihr etwa den Menschen die Frömmigkeit, wa tansawna anfusakum, und ihr vergesst euch selbst. Ta'muruna von Amara, gebieten, befehlen, den Menschen bil birri. Al-Birr ist die Frömmigkeit, das ist die Sammlung von jedwedem Guten. Also in Birr kommt alles, was gut und fromm sein kann, deswegen auch Übersetzung die Frömmigkeit, alles, was gut, fromm, rechtschaffen ist, kommt in die Bedeutung von Birr rein. Also gebietet ihr etwa den Menschen Frömmigkeit, Gute, und ihr vergesst euch selbst dabei? وأنتم تتلون الكتاب und ihr verlest das Buch, also ihr lest doch die Tora, wisst genau, was Frömmigkeit und Gutes ist, was Wahrheit und was falsch ist, und ihr gebietet das auch den Menschen. Hier sind natürlich wieder die Gelehrten von Bani Israel gemeint, weil ein normaler Mensch gebietet anderen Menschen normalerweise nicht Gutes. Aber auch wenn ein normaler, wie zum Beispiel ein Da'i oder ein normaler Muslim anderen Menschen was gebietet, dann soll er auch sich selbst dabei nicht vergessen. Das wird von Allah hier also stark kritisiert, dass man anderen etwas gebietet und sich selbst dabei übersieht, sich selbst dabei vergisst. Also selber mache ich, was ich will, und den anderen gebiete ich aber, fromm und rechtschaffen zu sein. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. In Ibn Kathir steht, dass damit gemeint ist, ihr verbietet den Menschen, Propheten oder das Prophetentum zu verleugnen. Und dabei brecht ihr doch selbst den Vertrag, den ihr mit Allah habt, nämlich indem ihr Muhammad s.a.w. als wahren Propheten verleugnet. Oder auch allgemein, dass hier ein Verfall der Religiosität kritisiert wird von Bani Israel. Wir hatten ja gesagt, Bani Israel hatte zu diesem Zeitpunkt, wo der Koran offenbart wurde, schon eine lange Tradition hinter sich. Eine Tradition auch von Verlust von Büchern und von Aqida und Einfluss von fremden Kulturen, Einfluss von fremden, Auzubillah, auch Gottheiten. Wenn ihr zum Beispiel in der Bibel auch nachlest, dass eine der großen Verführungen oder Prüfungen für Bani Israel waren andere Götter, Götterkulte. Wie zum Beispiel diese Fruchtbarkeitsgöttin, wie heißt die, Astarte, oder wie Baal, diese Götzen, große Götzenkulturen. Das waren immer wieder Versuchungen für Bani Israel und färbten natürlich mit der Zeit, besonders wenn eine Religion nicht immer wieder gereinigt wird von all diesen Unreinheiten, wenn das wahre Wissen nicht immer wieder gereinigt wird, dann wird sie gefärbt von fremden Kulturen, fremden Einflüssen, fremden Religionen. Und dann schleichen sich auch solche Gedanken ein, die eigentlich mit dem wahren Islam nichts zu tun haben. Und so war es auch, dass die Gelehrten von Bani Israel, natürlich nicht alle, im Koran, der Koran ist auch gerecht in seiner Ausdrucksweise, und er wird noch, inshallah, an anderen Stellen über die sprechen, die von Ahl al-Kitab, wenn sie die Ayat von Allah hören, sie weinen und fallen auf ihr Angesicht, subhanallah. Also natürlich sind nicht alle damit gemeint, hier geht es nur um die das auch wirklich machen, diese schlechte Sache auch praktizieren. Sie geboten den Menschen Gutes und praktizierten es selber nicht. Ja, diese Denkweise von ich stehe ja da drüber. Und das finden wir in der islamischen Welt, wallahu alam, meine Erfahrung bestätigt das auf jeden Fall. Es gibt viele, viele, ich will nicht sagen Gelehrte, weil ein Gelehrter, subhanallah, wir respektieren alle Gelehrten und wir schätzen ihre Arbeit und Mühe, aber nicht jeder Imam von einer Moschee oder jeder Mullah, ja, hat wirklich wahres Wissen. Und es gibt einen großen Trend in der islamischen Welt, ich will jetzt keine Länder wirklich nennen, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine, dass es Menschen gibt, die für sich beanspruchen, religiös zu sein, anderen Menschen auch Religiosität vorhalten oder befehlen, und wenn du dann ihr Leben aufmachst und dann erwartest, dass es wirklich von Frömmigkeit und von Rechtschaffenheit nur so glänzt und blitzt und blankt, aber dann von diesen Dingen wirklich nicht viel zu finden ist. Und das hat dann einen großen, schlechten Einfluss auf das allgemeine Volk, denn sie sehen, dass diese Menschen, die uns Gutes gebieten, sind selber schlecht. Schlecht zu ihren Frauen, schlecht zu ihren Kindern. Sie lügen und betrügen. Ja, warum gibt es denn in der islamischen Welt schon Sprichwörter, dass vertrau keinem, der ein Bart hat? Auzubillah. Ja, mit anderen Worten, der tut so religiös und dann betrügt er dich beim Handel von Brot kaufen zum Beispiel sogar schon. Ja, Auzubillah. Natürlich ist das auch, man darf nicht übertreiben, diese Sprichwörter kommen auch nicht einfach nur aus der Fantasie der Menschen. Es hat schon einen wahren Kern, und ich denke, jeder, der Erfahrung mit dieser Sache hat, kann das bestätigen. Es gibt einen starken Trend von dieser Gespaltenheit, einerseits Gutes gebieten, um sich einen gewissen Respekt zu verschaffen, und andererseits aber im eigenen Leben das nicht zu praktizieren. Und also gab es also bei Bani Israel auch, die geboten den Menschen Gutes, und dann zauna an Fusakum, und sie vergaßen sich selbst, wo entum tatlun al kitab, und ihr lest doch das Buch. Mit anderen Worten, wenn man das Buch liest, dann muss es Einfluss auf einen selber haben. Für uns auch, wenn wir den Koran lesen, dann heißt das nicht, dass wir endlich jetzt das Recht haben, alle Leute mal richtig zu kritisieren. Nein, wir müssen erstmal an uns selber denken. Und natürlich dürfen wir dann auch andere Leute ermahnen, auf beste Art und Weise, so wie es der Prophet s.a.w. uns auch vorgemacht hat. Also diese Eier heißt jetzt auch nicht für uns, dass wir nicht Frömmigkeit gebieten sollen. Wir sollen Frömmigkeit gebieten, das ist gut. Andere Menschen, Amr bin Ma'ruf wa Nahi an den Munkar, das Gute gebieten und Schlechte verbieten, ist eine vorzügliche und edle Tat, aber man darf dabei sich selber nicht vergessen. Wie auch zum Beispiel Shu'aib alayhi salam im Koran sagt, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Und ich möchte nicht, er ist Prophet seines Volkes, und er sagt, ich möchte nicht, dass ich dagegen gehe, was ich euch verbiete. Also was ich euch verbiete, daran halte ich mich auch selber. Das ist die Art der Propheten. Sie sagen nicht das eine und tun dann das andere. Was sie von den Menschen erwarten, dass an diesem Maß messen sie auch ihre eigenen Taten. In Bukhari und Muslim gibt es ein Hadith, in dem der Prophet ﷺ uns informiert, dass am Tag der Auferstehung wird ein Mann gebracht werden und in das Feuer geworfen. Seine Innereien, oder wie sagt man, Gedärme, werden herausfallen und er wird sie hinter sich herziehen und Runden drehen. A'udhu billah, Allah möge uns bewahren. So wie der Esel rumherum geht um dieses Ding, was der sieht. Die Leute der Hölle werden zu ihm gehen und werden ihn fragen, was passierte mit dir? Pflegtest du nicht, uns Rechtschaffenes zu gebieten und uns das Schlechte zu verbieten? Er wird sagen, ja, ich pflegte das Gute zu gebieten, aber ich hielt mich nicht selber dran. Und ich pflegte das Schlechte zu verbieten, aber ich hielt mich nicht selbst dran. Allah möge uns alle bewahren, dass wir zu diesen Menschen gehören. Ibrahim al-Nahi, ein Gelehrter von der Salaf, in Ibn Kathir wird er zitiert, er sagt, ich zögere, die Menschen zu ermahnen, wegen diesen drei Ayat. Und zwar, davon ist eine diese, die wir gerade gelesen haben, At-Ta'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum. Dann die zweite, Surah 61, Vers 2 und 3, O ihr Menschen, O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Das ist für Allah wahrlich etwas Verhasstes, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Allah möge uns beschützen. Und die dritte, die ich euch vorhin vorgelesen habe, in der der Prophet Shu'aib sagt, ich möchte nicht gegen das gehen, was ich euch verbiete. Subhanallah. Jetzt dürfen wir aber auch nicht ins andere Extrem gehen. Ja, wir sind immer schnell dann etwas ganz und gar zu lassen, wenn wir so etwas hören. Das heißt nicht, dass ich erst perfekt sein muss und dann überhaupt den Mund aufmachen darf. Weil wenn es nach diesem Maß ginge, dann könnte keiner von uns je wieder das Gute gebieten oder Schlechte verbieten. Weil keiner von uns ist sündenfrei. Also wir sollten halt versuchen, das zu praktizieren, was wir da gebieten. Wenn es uns hin und wieder nicht gelingt, aber wir immer wieder tauber machen, dann ist das etwas anderes. Wie zum Beispiel, ich kann jetzt schon garantieren, ich werde nicht mein ganzes Leben meine Kinder nicht mehr anschreien, zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, wenn eine Schwester mich fragt, dann sollte ich schon sagen, ja, das Vorbild des Propheten war schon, dass er nicht Kinder unnötig oder so zusammenschrie, wie wir, Auzubillah, das manchmal tun. Ja, oder was weiß ich, irgendeine andere Sache. Ja, nicht das andere Extrem. Hier geht es wirklich schon darum, dass man einen großen Unterschied macht. Man gebietet heuchlerisch einerseits das Gute und andererseits hält man sich selber gar nicht daran. Das ist damit gemeint. تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. In der Öffentlichkeit anders sein, alleine anders sein. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Habt ihr denn keinen Verstand? Aql ist das Gewisse im Menschen, was ihn dazu befähigt, zwischen Gut und Böse, Recht, Unrecht, Wahr und Falsch zu unterscheiden. Habt ihr das denn nicht? Dass ihr nicht sehen könnt, dass wenn ihr den einen das gebietet, dass ihr das selber auch machen müsst? Und ihr lest es deutlich im Buch auch, welche Konsequenz es hat, so zu sein? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Und sucht Beistand, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Subhanallah. Die zwei großen Waffen des Gläubigen, Geduld und Gebet. Über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam wird gesagt, in Hadith von Ahmed überliefert, wallahu alam. Allah alam schreibt das über jetzt noch nicht mit. Also in einem Hadith wird Allah alam das von Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert, dass wenn ihm eine Angelegenheit schwer wurde, eilte er zum Gebet. Das Vorbild unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er könnte auch sagen, ich bin ja Prophet, Alhamdulillah, ich habe täglich Kontakt mit einem Erzengel von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich muss das nicht machen. Subhanallah. Aber er, der es überhaupt nicht nötig hatte, wenn ihm etwas zu schwer wurde, groß wurde, eilte er zum Gebet. Also sucht Hilfe, sucht Beistand in der Geduld und im Gebet. Die Geduld ist das, äh, das, das Aushalten von Schicksalsschlägen, Aushalten im Sinne von sich zurückhalten von einer Reaktion, die Allah missfällt. Wie sie schlagen oder schlechte Worte darüber sagen oder, ihr wisst schon, was ich meine. Geduld ist das Aushalten von Schicksalsschlägen, das Durchhalten von dem, was dir aufgelegt wurde, wie die Pflichten, und das Durchhalten von Vermeiden von Sünden. Das alles ist, fällt in Sabr rein. Also sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Und wahrlich, das, damit ist wallahu alam das Gebet gemeint, ist wahrlich groß. Das ist schwer, das ist etwas Großes. Außer für die Demütigen. Und Allah möge uns zu den Demütigen gehören lassen. Also das Gebet zu etablieren, bis zum Lebensende Sabr zu haben, bis zum Lebensende Gebet und Geduld durchzuhalten, das ist große Angelegenheit. Das ist etwas Großes, etwas Gewaltiges. Außer, Allah sagt hier, die große Ausnahme, für die, die Demut haben. Al-Khashi'in. Wer sind diesejenigen? Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Das sind die, die überzeugt davon sind, dass sie ihrem Herrn begegnen werden. Wa annahum ilayhi raji'un. Und dass sie gewiss zu ihm Zurückkehrende sind. Yadhunnun heißt meinen oder auch Wanna ist einer von den gegensätzlichen Wörtern im Arabischen. Es gibt im Arabischen einige Wörter, die das eine heißen und auch genau das Gegenteil davon heißen. Wie zum Beispiel Stara heißt genauso auch kaufen, kann aber auch verkaufen heißen. Genauso auch Wann heißt meinen, also von etwas meinen, das kann so oder so sein, aber auch mit Festigkeit überzeugt sein. Und in diesem Kontext heißt es, sie sind überzeugt davon, dass sie ihrem Herrn begegnen werden. Also eine gute Akida, eine feste Akida an das Jenseits, an die Begegnung mit Allah. Ein Gedenken an den Tod ist auch damit gemeint. Hier wird auch die Vorzüglichkeit vom Gedenken an den Tod angedeutet. Dass jemand, der viel an den Tod denkt, der weiß, nach dem Tod wird er Allah begegnen. Und was werden wir dann tun, wenn wir Allah begegnen? Wir werden Rechenschaft ablegen. Ja, so eine fällt dann auch das Gebet leicht. Denn wir wissen, das erste der Taten, was abgefragt werden wird, ist das Gebet. Wo warst du Fajr? 5. März 2003. Wo warst du Maghrib? 10. November 2005. Ja, und wenn du dann für jedes Gebet keine Entschuldigung hast, dann wirst du weggeschoben zu der Gruppe von den Ungehorsam. In einem Hadith heißt es sogar von Auzubillah in der Gruppe von richtig schlechten Menschen. Allah bewahre uns. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Und sie wissen genau, sie werden zu ihm zurückkehren. Sie sind Zurückkehrende. Raji' heißt der Zurückkehrende. Sie sind zu ihm Zurückkehrende. Also nonstop sind sie auf dem Weg zu Allah zurück. Das ist, wir machen nicht mal 2 Tage Pause und können uns mal ausruhen. Nein, je weiter, guckt mal auf den Sekundenzeiger auf eurer Uhr, je weiter dieser Sekundenzeiger vorschreitet, desto mehr geht ihr, oder desto mehr seid ihr auf dieser Rückkehr, auf dieses Ziel, nämlich die Rückkehr zu Allah. Dunya ist nur eine Reise, wie jemand sagte, dass Dunya ist wie ein Zimmer, du kommst durch eine Tür rein und gehst durch die andere Tür wieder raus. Das ist eine Brücke, über die du gehst. Du brauchst kein Haus auf dieser Brücke, du denkst nicht, dass du ewig auf dieser Brücke bleiben willst. Du hast deine Augen ganze Zeit auf das Ziel gerichtet. Ya Bani Israel, Korone Amati Allati An'amtu Alaikum, wird nochmal gesagt, oh ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, die ich euch gegeben habe, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Und ich, wahrlich, ich habe euch bevorzugt, begünstigt über alle Welten. Was für eine Auszeichnung, was für Menschen müssen das gewesen sein, was für eine Gnade. Allah erwählte sie vor allen Weltenbewohnern. Ja, zu der Zeit von Bani Israel gab es noch andere Völker auf dieser Erde. Ja, die Römer, es gab Mithr, die Ägypter, es gab andere Hochkulturen, die Chinesen, was weiß ich, wie lange die schon die Schrift entwickelt hatten. Ja, es gab andere Hochkulturen, aber Allah erwählte sie, gab ihnen Propheten, gab ihnen Bücher, damit sie die anderen Völker zu Allah einladen konnten. Was für eine Arbeit, was für eine Auszeichnung. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Jetzt kommt eine bisschen andere Redeweise. Das ist wieder diese schöne Art von Allah. Erst diese liebevolle und gedenkt doch meiner Gnade und ich bevorzugte euch über alle Welten. Und jetzt aber auch und fürchtet den Tag. Ja, weil der Mensch hört entweder auf diesen Weg, den Weg der Liebe und der Milde, oder es gibt halt andere Menschen, die hören eher auf den Weg der Warnung und Ermahnung. Wattaqu und schützt euch. Fürchtet euch vor einem Tag, damit ist der Tag der Auferstehung gemeint, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, an dem keiner Seele einer anderen irgendetwas nützen wird. Tajzi, vergelten wird. Also keine Seele kann für eine andere Seele etwas tun, kann für sie etwas vergelten. Wala yuqbalu minha shafa'atun, und von ihr, also von keiner Seele, wird eine Fürbitte angenommen. Fürbitte, Shafa'a heißt Fürbitte, Fürsprache. Wir können heute auch sagen, ein gutes Wort einlegen. Ja, keiner kann für irgendjemanden ein gutes Wort einlegen. Wala yu'khadu minha adilun, und von ihr, also von keiner Seele, wird eine Auslösung angenommen. Adil, wenn ihr zwei Gewichte habt und beide sind absolut gleich, da sind sie einander adil. Okay? Was hier damit gemeint ist, Auslösung, nämlich ein Freikauf, Lösegeld. Ja, also lass mich und nimm anstatt mich einen Berg von Gold. Das wäre zum Beispiel so ein Adel. Nimm diese Adel und lass mich dafür frei. Aber von keiner Seele wird diese Adel, dieser Freikauf, diese Auslösung angenommen werden. Und ihnen wird nicht geholfen werden. Allah bewahre uns. Keiner kann einer anderen Seele nützen. Und das sind alles nicht nur Sachen, die Bani Israeli beigebracht werden. Das gilt für uns genauso. Also wir können jetzt nicht sagen, oh, Miskin, Bani Israel, die können sich einander nicht freikaufen. Wir ja. Nein, Audhu Billah, diese Akhida, die Bani Israel beigebracht wird, wieder ihnen gereinigt wird, weil ihre Akhida schon von Staub überlegt war, nicht mal sauber war. Sie hatten schon einige Dinge reingemischt, die von Allah ihnen nicht gelehrt wurden. Diese Akhida gilt für uns genauso. Keiner kann am Tag der Auferstehung einer anderen Seele nützen. Nicht im geringsten. Du kannst dich die kleinste Sünde, die du auf deinen Schultern trägst, die du nämlich gemacht hast, kannst du sagen, Mama, kannst du bitte diese Sünde nehmen, weil guck mal, du hast mich geboren und ich war doch dein Kind und du musst mich doch jetzt immer noch so lieben, auch wenn Tag der Auferstehung ist, nimm mir doch bitte diese paar Sünden ab. Subhanallah. Ja, Allah wird das nicht erlauben und es wird auch so sein, dass die Menschen das mir voneinander auch nicht annehmen werden. Warum wird das hier Bani Israel erklärt? Wir haben schon gesagt, ihre Aqida, vor allem was Akhira anging, war schon sehr schwach geworden. Ja, Bani Israel war zu diesem Zeitpunkt ein Volk, das generationenlang in der Sklaverei von Götzendienern gelebt hatte. Denkt an die Zeit in Mitte. Und das färbte natürlich auch ihre Aqida. Denn denkt zum Beispiel daran, sobald Musa a.s. für 40 Tage auf diesen Berg ging, was machten sie? Sie machten ein Kalb aus Gold. Also dieses Heiligtum dieser Kuh, das hatten sie aus Misr mit importiert, mit aufgenommen in ihre eigene Akhida. Und was andererseits auch Bani Israel ein Merkmal von ihnen war, dass sie ein sehr großes Nationalstolz, können wir sagen, oder Gruppenstolz hatten. Ja, wir sind das auserwählte Volk. Ja, uns wurden Propheten gegeben. Wir hatten Wunder nach Wundern. Wir sind was Besonderes. Ja, wie sie im Koran auch sagen, dass wir werden nicht in die Hölle gehen, außer ayyamen ma'dudat, außer abgezählte Tage. Also ein gewisses, das kann man nicht Selbstbewusstsein nennen, also ein bisschen überheblich, dass uns kann nichts passieren, weil guck, was wir alles schon hatten und Allah liebt uns ja, wir sind the chosen people, deswegen, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen. Und das wird hier nochmal bereinigt. Nein, an dem Tag kann keiner einem anderen nützen. Mag sein, dass ihr aus dem Volk von Jakob seid, dass ihr eure Vorväter geliebte Propheten von Allah waren, aber die werden euch am Tag der Auferstehung überhaupt nicht nützen. Ihre Frömmigkeit ist mit ihnen, eure Sünden sind mit euch und jeder wird seine eigenen Taten verantworten müssen. وَلَا يُقْبَلُ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, und es wird keine Fürsprache angenommen. Ja, denn sie hatten auch in ihrer Denkweise, dass unser Vorvater Ibrahim a.s. Ist unser Vorvater und Allah liebt ihn, Ibrahim a.s. liebt uns, das ist unser Vater, der wird uns freisprechen. Ja, wie zum Beispiel bei den Christen auch diese große Denkweise, was auch schon Schirk ist, über ihre Heiligen, über Isa sowieso a.s. und über ihre Heiligen auch, dass wenn sie die nur zufriedenstellen, dann werden sie die schon irgendwie freisprechen oder Fürbitte einlegen. Das ist bei Christen auch stark verbreitet. Und das wird hier also nochmal klar gesagt, nein, an dem Tag wird keine Fürsprache angenommen, also nicht in diesem Sinne, in dem ihr denkt, denn dort wird jeder nur an sich denken, muss sich erst selbst retten. Ja, das können wir im Dunya schon beobachten. Wenn man selber und andere auch in Gefahr sind, dann gibt es wenige, wenige Menschen, die sich selbst opfern, um andere zu retten. Wenige gibt es. Ja, zum Beispiel, manchmal, okay, die Blutsverwandtschaft kann dich vielleicht dazu treiben, dass du hilfst, oder Mitleid oder Mutterliebe. Das sind so Motivationen, die vielleicht das Opfern leicht machen. Oder Aussicht auf Belohnung, Aussicht auf Lob. Ja, dann kann man auch den eigenen Anteil auch anderen geben. Aber an Yom al-Qiyamah wird keines dieser Motive mehr übrig sein. Wird keines dieser Motive mehr übrig sein. Yawmun yafirru al-mar'u min achi wa ummihi wa abi. Ein Tag, an dem der Mann von seinem Bruder, von seiner Mutter und von seinem Vater fliehen wird. So beschreibt Allah SWT Yawm al-Qiyamah. Ja, selbst im Dunya können wir das vielerorts beobachten, dass wenn ein Verwandter in Not gerät, dann suchen andere das weiter. Dass, oh Gott, jetzt kommt er zu uns und will, dass wir uns Hilfe haben. Ich habe selber kein Geld, der soll weggehen. Subhanallah. Ja, das kennen wir. In der Gesellschaft gibt es das oft. Und im Yawm al-Qiyamah hat der Mensch keine Macht mehr, was zu tun oder zu helfen. Warum? Für jeden Menschen wird es an diesem Tag Angelegenheiten geben, die ihn schon erfüllen, also die ihm schon genug sind. Also mit anderen Worten, jeder hat so viele eigene Probleme, dass er keinen Bedarf hat, anderen auch nur im Geringsten zu helfen. Und die Angelegenheit ist an jedem Tag nur für Allah. Er hat die ganze Macht. Oder auch Mutterliebe, werdet ihr sagen, nein, eine Mutter kann niemals ihr Kind. Subhanallah, kennt ihr Mütter, die Migräne haben? Ja, dann, die sagen auch, bitte, tu die Kinder weg. Hauptsache, die sind weg, irgendjemand soll die nehmen, raus aus dem Haus, geht in den Garten, geht sonst hin spielen. Ich habe Migräne, ich muss sie jetzt ausruhen. Also selbst in Dunya gibt es Situationen, wo die Mutter schon wegen einer billigen Migräne schon so ihre Mutterliebe herabstufen kann. Und wie wird es dann erst Yawm al-Qiyamah sein, wo noch nicht mal der Tod dich von den Qualen oder von den Sorgen erlösen kann. Allah möge uns beschützen. Über Shafa'a, also über diese Fürsprache, gibt es zwei sehr extreme Ansichten in der Umma oder auch in den Menschen. Die erste ist, dass tu, was du willst, die Shafa'a wird dich schon erlösen. Also mach, was du willst, sündige oder kümmere dich nicht um deine Religion, mach, was du willst. Und die Fürsprache von dem und dem, sei es ein Heiliger oder bei Muslimen auch die Fürsprache von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wird dich schon frei machen, die wird dich schon befreien. Und die andere extreme Ansicht, nein, es gibt gar keine Fürsprache, jeder wird nur sich selbst nützen. Und was ist dann also die Mitte, was ist das, was der Koran und die Sunna uns darüber mitteilen? Erstens, Shifa'a ist Haqq. Also Shifa'a gibt es. Allah SWT erwähnt sie selber. Sahih, Aussagen des Propheten SAW beschreiben sie uns, dass es sie gibt, dass es sie geben wird. In Sahih Muslim zum Beispiel heißt es, jeder Prophet machte für seine Gemeinschaft in Dunya Dua. Ein Bittgebet für seine Gemeinschaft in dieser Welt. Ich hielt meine Dua für die Fürsprache meiner Umma zurück. Oder in einem anderen Hadith sagt der Prophet SAW, ich bin Sayyidu Bani Adam, ich bin das, Sayyid heißt sowas wie Führer von Bani Adam, von den Kindern Adam, und das ist nichts zum Prahlen. Also ich sage das nicht zum Prahlen, und das ist auch nicht etwas zum Prahlen, und am Tag der Auferstehung wird als erstes über mich die Erde aufgehen, und darin ist keine Prahlerei. Und ich werde als erster Shifa'a Fürsprache machen, und das ist nicht zum Prahlen. Das ist auch die schöne Art und Weise des Propheten, dass er hier so gewaltige Taten erwähnt, so gewaltige Ereignisse, für die er auch bestimmt wurde, und er sagt, das ist nicht zum Prahlen. Warum? Weil das alleine Allahs Gabe ist. Dann sagt er weiter, und die Flagge des Lobes, also des Hamd, wird in meiner Hand sein, und darin ist kein Fachr, kein Prahlen. Kein Prahlen. Also Shifa'a gibt es also, aber mit Bedingungen. Wie zum Beispiel heißt es in Ayat al-Kursi, مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Wer ist es, der bei ihm Fürsprache einlegen kann, bei Allah Fürsprache einlegen kann, außer mit seiner Erlaubnis? Also die wahre Macht ist bei Allah. Er wird erlauben, ja, mach für den und den Fürsprache einlegen, und dann wird man Fürsprache einlegen. Dann wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst sprechen. Also erst muss Allah erlauben überhaupt, dass, ja, für den und den lasse ich Fürsprache überhaupt zu. Für manche Leute hat Allah von vornherein schon erklärt, für die wird es keine Fürsprache geben. Dann heißt es in einer anderen Ayah, dass es für den Shifa'a geben wird, mit dem Allah zufrieden ist. Allah muss zufrieden sein mit diesemjenigen, oder irgendeine Tat von diesem muss Allah gefallen, dann wird es für diesenjenigen Shifa'a sein. Oder wird es für diesenjenigen überhaupt Shifa geben? Und Shifa heißt auch nicht, dass, ja, Alhamdulillah, für mich gibt es ja Fürsprache, deswegen meine Angelegenheit ist erledigt. Alhamdulillah, ich muss mir keine Sorgen machen. Nein, Shifa ist nur eine Fürbitte, wie das Wort schon sagt. Sie kann abgelehnt werden oder akzeptiert werden. Sie kann auch abgelehnt werden. Ist nur eine Bitte. Und auch der kriegt sie, der sie verdient. Also jemand, der überhaupt keine Basis hat, dass man für ihn Fürsprache akzeptiert, der wird sie auch nicht bekommen. Ja, zum Beispiel in Dunya auch, wenn man für jemanden ein gutes Wort einlegt. Ja, unter Menschen gibt es ja auch Shifa. Ja, man legt für jemanden ein gutes Wort an, dass er zum Beispiel einen gewissen Job bekommt. Ja, dafür muss auch eine gewisse Basis da sein. Ja, zum Beispiel jemand ist Analphabet und will durch ein gutes Wort Ministerpräsident werden. Das geht nicht. Oder jemand hat 4. Klasse abgeschlossen und will Chefarzt in der und der Klinik werden. Und sagt dann so einem Freund, guck mal, du arbeitest doch in dieser Klinik, leg ein gutes Wort für mich ein. Er sagt, du hast keine Basis dafür. Okay, wenn du schon Medizinstudium hast abgeschlossen und es gibt 20 Bewerber, dann kann ich von diesen 20 Bewerbern für dich ein gutes Wort einlegen. Das ist Fürsprache, das hat eine Basis. Aber wenn gar keine Basis da ist, dann wird diese Angelegenheit schwierig. Zum Beispiel heißt es auch in verschiedenen Hadithen, dass es für den, der Bid'a macht, der eine Erneuerung in der Religion eingeführt hat oder praktiziert, für den gibt es keine Fürsprache. Ja, in Bukhari Muslim gibt es ein Hadith, dass am Yom al-Qiyamah werden einige von mir, also von Propheten Sassim, getrennt werden und ich von ihnen getrennt. Sie haben nichts mit dem Propheten zu tun. Für die wird der Prophet Sassim nicht Fürsprache einlegen. Oder kennt ihr auch diese Überlieferung, wo der Prophet Sassim am Becken steht, Kaufer, an diesem Becken, von wo er Wasser gibt, seiner Umma, und einige werden zu ihm kommen wollen und Engel werden diese Menschen abhalten. Und er sagt, das sind von meiner Umma. Er wird sie erkennen, das sind Leute von meiner Umma. Und die Engel werden sagen, nein, du weißt nicht, was sie nach dir getan haben. Allah bewahre uns. Und dieser Rasul wird dann sagen, weg von mir. Astaghfirullah. Und dann weiter auch, dass für manche wird Shifa'a gemacht, dass sie nicht in die Hölle müssen, dass sie nicht in das Höllenfeuer geworfen werden. Für andere, dass sie aus die Hölle genommen werden. Ich stelle euch mal vor, ihr gehört zu den Zweiten, Allah bewahre. Ja, also es gibt gar keinen Raum für uns, dass wir uns auf die Shifa ausruhen. Nachher gehört man dann zu denen, für die zwar Shifa gemacht wird, aber nämlich dafür, dass sie aus der Hölle wieder rausgeholt werden. Allah bewahre uns. Das ist auch schon also gefährlich genug und keiner von uns möchte diese Gefahr eingehen. Und dort, wo Schirk sich eingeschlichen hat, wo neben Allah andere Götter angenommen werden, dort nützt die Shifa nichts mehr. Ja, und im Kontext von Bani Israel nochmal, dass sie durch den Verlust von Tora, Verlust von Tempel, Verlust von Ulama, durch die Aufnahme von fremden Kulturen, Religionen, Götzenkulten, dass sie dann noch mit all diesen falschen Traditionen, die sie aufgenommen hatten, durch diesen Abfall von der wahren Lehre von Allah, dann noch auf Shifa von Ibrahim a.s. und von ihren Vorvätern hofften, das hat keine Basis. Ja, wie in uns die islamische Welt auch betrachtet, das Koranlesen wurde nur gelassen. Das Koranlesen und Verstehen wurde nur gelassen. Und wie viel Schirk hat sich schon eingeschlichen in die Umma des Propheten s.a.w. Und da gibt es dann noch die Hoffnung auf Shifa'a. Das ist etwas, was keine Basis hat. وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ Und es wird von ihr keine Auslösung angenommen. Also keiner kann sich freikaufen und selbst wenn er die Welt voll von Gold anbieten würde. وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ Und ihnen wird nicht geholfen werden. Also man kann sich auf keinen verlassen, außer auf Allah subhanahu wa ta'ala und auf seine guten Taten. Aber möge sie uns gewähren, dass wir gute Taten tun und dass wir sie auch, dass sie auch akzeptiert werden. Stellt euch vor, zum Beispiel im Radio kommt eine wie sagt diese wichtige Nachricht, ja, wird das Programm wird unterbrochen für eine wichtige Nachricht und es heißt, ein Erdbeben kommt, ihr müsst sofort das Haus verlassen. Ja, was wird man dann mitnehmen? Da wird man nicht seinen Koffer packen und langsam erstmal das Porzellangeschirr und dann dein Lieblingsgläser, aus denen du dann deinen Lieblingssaft trinken kannst. Nein, dann nimmst du das Wichtigste mit, wovon du denkst, ohne das kann ich auf keinen Fall leben. Ja? So müssen wir auch an Akhira denken. Akhira kommt, Wir wissen nicht, wie schnell, auf jeden Fall sehr schnell, auf uns zu. Und was ist das Wichtigste, was wir dorthin mitnehmen müssen? Das sind ein reiner Glaube und gute Taten. Und dafür muss dann also schnell gesorgt werden. Dieser Koffer muss schnell gepackt werden, denn wir wissen nicht, wann uns dieser Moment erwartet. Wir werden diese ganzen Ayat, die wir über Bani Israel lesen, immer auf zwei Ebenen betrachten. Erster im Kontext von Bani Israel. Hier wird Bani Israel angesprochen und Bani Israel wird gelehrt, Bani Israel wird der wahre Glaube nochmal ans Herz gelegt, etc. etc. Das haben wir jetzt alles verstanden. Der zweite Kontext, im Kontext von Hudan lil Muttaqin. Der Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Was lernen wir aus diesen Ayat? Sind wir in diesen Punkten, in denen Bani Israel kritisiert wird, auch wie Bani Israel? Gedenken wir dem Koran und dem Propheten als eine Ni'ma? Allah sagt ja, das Gedenkt der Ni'ma, die ich euch gegeben habe. Und wir haben gesagt, mit Ni'ma sind die Propheten und die Wunder und die Bücher gemeint, die Allah ihnen gab. Was ist für die Umma, denkt mal immer, stellt euch mal vor, ihr geht in irgendein islamisches Land und macht eine Umfrage auf der Straße. Was ist die größte Ni'ma in ihrem Leben? Ich glaube nicht, dass viele Leute sagen werden, der Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Und Allah beschreibt das als eine Ni'ma an die Umma, dass wir das letzte, das beste, das perfekteste Buch von ihm und den besten Propheten sallallahu alaihi wasallam von ihm geschenkt bekommen haben. Also wir müssen uns selbst an diese Ni'ma erinnern, sie dann zu schätzen lernen und dann auch, weil Allah sagt ja Faskuru, also erinnert euch daran, auch andere wieder daran erinnern. Warum? Damit wir das wieder beleben können. Diese Tradition, dieses Leben, das Praktizieren danach wieder beleben können. Dann sagt Allah, wa iyaya farhabun, mich allein sollt ihr fürchten. Fürchten wir heute Allah allein. Also die Umma hat heute vor allem möglichen Angst. Ja? Den Job zu verlieren, Sanktionen zu erleiden. Ja, wenn ich Hijab trage, dann verliere ich mein Ansehen, dann sagen alle, ich bin jetzt Mullah geworden und etc. etc. Alle möglichen Ängste. Wo ist die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Dann sagt Allah, wa aminu, glaubt an den Koran. Natürlich sind damit Bani Israel gemeint, sie sollen den Koran akzeptieren, aber was mit den Muslimen? Zeigen wir denn mit unseren Taten, dass der Koran für uns das letzte Buch von Allah ist? Im Gegenteil, es ist eher so, dass die ganze Welt sich wundert, wenn sie erfährt, was im Koran wirklich steht, weil sie das nirgendwo praktiziert sehen. Die sagen nur, ich habe jahrelang schon muslimische Nachbarn, die machen nichts davon. Ja, mal versuch mal mit jemandem Dauer zu machen. Die sagen, hä, das steht bei euch im Koran, wieso trinkt der und der den Alkohol? Der Mohammed von der Ecke oder die Khadija von gegenüber, wieso trinkt die denn nicht, zieht die sich denn nicht so an? Wieso habe ich da letztens einen Ahmed wieder beim Autohandel betrogen? Ja, wieso praktizieren die denn nicht das, was bei euch im Koran steht? Und das sind keine Einzelfälle, von denen ich hier rede. Das ist leider die traurige Mehrheit. Dann sagt Allah, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Lassen wir den Koran, um Dunya Profit zu nehmen. Ich sage euch etwas, das wird sogar wörtlich praktiziert in der Umma. Es gibt Zeitungsartikel in der islamischen Welt, wo Gebühren genommen werden, um gewisse Schutzmaßnahmen zu verkaufen. Das wird Ta'wid genannt. Habt ihr sowas schon mal gehört? Okay. Also Ta'wid ist sowas, das wird eingepackt in Stoff oder ähnlichen. Oder auch manchmal auf Goldtäfelchen gedruckt, je nachdem, wie viel Geld du hast. Und dann verkauft dir das so ein religiöser, ja, ich kann nicht sagen gelehrter, ja, so ein religiöser Mensch. Und er sagt dann, wenn du das trägst, dann bist du sicher vor dem bösen Blick und sowas. Dafür musst du Geld geben. Also wirklich wird das praktiziert, dass man wirklich verkauft die Ayat für paar, welche Währung auch immer, für paar Propheten dieser Dunya. Subhanallah. Und wenn wir diesen anderen Kontext nehmen, dass man das eintauscht für Nutzen dieser Welt, dann wie oft ist es, subhanallah, dass man für einen Nutzen dieser Welt die Religion vernachlässigt und die Ayat vom Koran einfach ignoriert. Oder sogar umändert. Nein, im Koran steht das gar nicht. Das mit den Zinsen ist nicht so gemeint. Ja, guck mal, wo kämen wir denn die Welt jetzt hin, wenn wir auf Zinsen verzichten? Hä? Oder gibt es in der islamischen Welt keine Banken, die Zins vertreiben? Doch, gibt es viele, subhanallah. Rasulullah sagt auch in einem Hadith, wer dieses Ilm, dieser einen, dieses Wissen, wodurch Allahs Zufriedenheit erworben wird, dafür erlernt, damit er Dunya verdient, der wird Yawm al-Qiyamah nicht den Duft von Jannah riechen. Subhanallah. Also der Wissen dieser Religion darf nicht erworben werden für Geld oder Dunya nutzen. Erworben werden. Natürlich darf ein Lehrer, wenn er irgendwo angestellt ist und islamisches Wissen vermittelt, darf man natürlich monatliches Gehalt beziehen. Das ist ein anderes Thema. Da gibt es auch einen langen Exkurs drüber und Belege davon, auch wie die Sahaba auch verfuhren in dieser Angelegenheit. Das würde uns jetzt zu weit führen. Aber erworben darf diese Wissen nicht mit der Nia, dass man dann endlich Geld damit verdienen kann. Allah bewahre uns. Also wir sollen den Dien nicht zum Handel machen, nicht den Dien nutzen, um Dunya zu verdienen, oder andererseits auch den Dien vernachlässigen und lassen, um Dunya-Vorzüge beizubehalten oder zu erwerben. Jetzt zum Beispiel bei den Juden gab es das auch, bei Bani Israel, sie holten solche Dinge aus den Versen ihrer Tora und gaben es für Geld weiter. Dafür war das Buch nicht gekommen. Dafür hat Allah das Buch nicht herabgesandt. Jetzt zum Beispiel, bei den Juden gab es auch so, wenn sie für jemanden eine Fatwa erlassen sollten, einen Rechtsspruch erlassen sollten, den es in der Tora so nicht gab, dann gab es für sie gewisse Belohnungen. Wir würden heute sagen Bestechungen. Ja, das werden wir alles noch lernen, inshallah. Wo sie zum Beispiel, wenn jemand, ein Führer ihres Volkes, um eine Fatwa bat, eine andere Fatwa gaben, die ihm nämlich passte. Und wenn es auch wenn es gegen die Bedeutung der Tora ging. Das werden wir noch, inshallah, lernen. Also den Dien nicht zum Handel machen, nicht für materielle Nutzen, den Dien umändern. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ. Vermischt, verkleidet nicht die Wahrheit. Was ist das für uns? Gibt es heute nicht religiöse Gelehrte, ich will nicht Gelehrte sagen, Gelehrte ist ein großes Wort, subhanallah, und wir sollen alle Gelehrten respektieren. Gibt es nicht Menschen, die sich der Frömmigkeit zur Frömmigkeit bekennen, die Wahrheit verstecken, Zweifel stiften und anstatt die Menschen Klarheit und Nähe an Allah zu führen, sie sogar weg von Allah führen. Alles im Namen der Frömmigkeit. Da gibt es viele, ich fange bestimmt auch viele Beispiele ein, ohne dass wir jemanden verurteilen. Wir müssen einfach nur festhalten, dass es dieses Phänomen in der islamischen Welt gibt. Warum? Damit wir selber nicht in diese Fehler fallen. Vor allem darum. Nicht um andere zu verurteilen, auzubilden. Also, Ulama oder fromme Leute, die schlechtes Beispiel sind, sind sehr gefährlich. Sind für die Religion eine große Gefahr. Die Lösung für diese ganzen Probleme, Allah sagt, gebt die Zakat, verrichtet das Gebet und schließt euch den Raki'in an. Subhanallah. Das ist eine einfache Lösung. Also nicht abseits stehen, einig werden, der Jama'a anschließen. Abu Bakr al-Jazari sagt auch, dass Warka Oma al-Raka'in deutet das Anschließen am Gemeinschaftsgebet an. Jetzt ist besonders die Männer unserer Oma sollen in die Moschee gehen, in der Gemeinschaft beten. Was Rasulullah sagt, dass wenn Adhan ist und die nicht zum Gebet kommen, ich würde am liebsten jemand anderes zum Gebet Imam ernennen und dann gehen und mit Holz die Häuser derjenigen anzünden, die nicht zum Gebet erschienen sind. Ohne Entschuldigung natürlich. Also einfach nicht in die Moschee gehen, weil andere Dinge ja viel wichtiger sind. Und das ist eine große Sache. Dann at'amuruna an-nasa bil-birri, gebietet ihr Menschen Gutes. Ja, das gibt es heute auch Beispiele mehr als genug in der Umma, die Gutes gebieten. Und selber, wenn du ihr Leben aufmachen würdest, dann du nicht nur Schlechtes siehst. Ohne dass wir natürlich spionieren wollen. Und jetzt vor allem uns selber auch. Wie oft ist es so, dass wir eine Sache neu lernen, es nicht zwei Tage praktizieren oder den wahren Sinn dieser Sache gar nicht verstanden haben und schon losgehen und Schwester X, Schwester Y, Schwester die, alle dafür kritisieren und wirklich in den ihren Namen in den Augenbilder erniedrigen, weil sie das ja nicht angeblich noch nicht verstanden haben. Wie schnell sind wir in diesem Urteil? Gebietet ihr denn Frömmigkeit und vergesst euch selbst? Oder ist auch oft so, dass wir eine Sache zwar praktizieren, dafür 10 andere nicht, und weil sie diese eine Sache verstanden haben, uns das Recht geben, jeden anderen, der diese eine Sache nicht macht, zu kritisieren. Obwohl er vielleicht andere Sachen wieder macht, die du nicht machst. Also dieses gewisse Maß zu finden, Allah möge uns dabei helfen. In einem Hadith heißt es, wer Leuten Gutes gebietet und selbst nicht tut, sein Gleichnis ist das wie eine Kerze. Er nutzt den Leuten und verbrennt selbst dabei. von Tabarani. Subhanallah. Wunderschönes Beispiel, dass du gebietest Gutes, verbrennst selbst dabei, weil du selber nicht praktizierst. Allah möge uns bewahren. Wasta'inu bis-sabri was-salah, sucht Hilfe im Gebet und in der in Geduld und im Gebet. Ja, wenn irgendein Hukum schwerfällt, wenn irgendwas zu viel wird, wenn irgendeine Fitna in deinem Leben dich wieder unruhig macht, zweifeln lässt, eile zum Gebet. Versuch Sabr zu haben. Das gehört zusammen. Ja, das wird beides bis zum Ende unseres Bewusstseins, muss beides durchgehalten werden. Das Gebet und auch die Geduld. Von Ibn Abbas radiallahu an wird überliefert, dass als sein Bruder starb und die Nachricht zu ihm kam, dass, guck mal, dein Bruder ist gestorben, er war gerade dabei zu reiten, er stieg ab von seinem Reittier und betete. Also wie er diese Eier umsetzt, das Gefahren. Er sucht Hilfe in Geduld und im Gebet. Direkt betete er. Ja, was ist bei uns, wenn wir ein Problem haben? Dann wird erstmal telefoniert, dann werden erstmal 10 Schwestern um Rat gefragt, dann wird erstmal die Sache schön groß gemacht und bis wir bei Allah ankommen, weiß schon die halbe Stadt Bescheid. Subhanallah. Anstatt dass wir uns erst zu Allah wenden und dann natürlich können wir auch andere um Rat fragen oder man kann auch sein Herz erleichtern, indem man vielleicht hier und da darüber spricht. Aber subhanallah, Allah als letzte Lösung einzuplanen, das ist wirklich etwas, was hier im Koran nicht so empfohlen wird. Und das ist wahrlich groß. Allah informiert uns schon, das ist nicht einfach, das ist etwas Großes, aber für die Demütigen ist das nicht so schlimm. Für die Demütigen wird es einfach sein. Und Demut heißt hier nicht äußerliches Schultersenken und durch die Gegend schlurfen. Ja, wir sind ja so miskin, ich bin so demütig, ich kann keiner Fliege was zu Leide tun. Das ist nicht etwas, was sich unbedingt im Körper, in deiner Körperhaltung manifestiert, sondern, wie Allah hier sagt, das ist Yaqin an Akhira. Dass wir zu ihm zurückkommen. So jemand ist nicht stolz, der genau weiß, ich werde irgendwann vor Allah stehen und meine Taten werden nichts sein, nur seine Barmherzigkeit wird mich in das Paradies führen können. So jemand ist nicht stolz, so jemand ist nicht überheblich, so jemand ist aufrichtig. So jemand, wenn er Gutes gebietet, meint es wirklich gut mit seinem Gegenüber und will ihm nicht eigentlich zeigen, wie niedrig er ist. So jemand meint es ernst, wenn er die Religion erlernt. So jemand ist wahrhaftig in seinen Aussagen und in seinen Taten. Ja, das bringt alles mit sich, wenn man einen Yaqin, eine starke Überzeugung an das Jenseits hat. Also wenn jemand in der Religion etwas schwer findet, etwas groß ist, ja, das ist wahrlich, das ist groß für mich, wie zum Beispiel das Gebet durchhalten, Hijab zu tragen, das Lügen zu lassen, die Sünden zu verzichten, weil man sagt, das schaffe ich nicht. Ja, wie soll ich gegen den Strom schwimmen? Wie soll ich als alleine gegen all die Leute ankommen, gegen all diese Prüfungen ankommen? Dann soll er sich vorstellen, dass er jede Sekunde zurück auf Allah zugeht. Also wohin willst du entfliehen? Wohin willst du fliehen, wenn du doch jede Sekunde, egal welche Richtung du läufst, trotzdem zurück zu Allah gehst? Also auch egal, wenn keiner dich sieht, Allah sieht dich. Und dann wird am Ende Bani Israel nochmal angesprochen, dass Allah hat euch doch über alle Welten bevorzugt. So wie man nach einer Aufgabe sagt, man erklärt die ganze Aufgabe und dann sagt man am Ende nochmal, guck mal, du bist doch der und der, darum musst du das jetzt ganz gut machen. Subhanallah. Gut, das Thema Bani Israel wird noch einige Ayat weitergehen und wir werden viele Dinge nochmal wiederholen. Deswegen, auch wenn Fragen jetzt offen geblieben sind, inshallah, denke ich, werden die sich mit der Zeit, mit den nächsten paar Ayat, inshallah, mit Allahs Erlaubnis, klären. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan.